wir lassen das Fenster, glaube ich, einfach ein bisschen offen und ich darf inzwischen unseren nächsten Referenten vorstellen, Ulrich Tauf. Wir freuen uns sehr, dass er zu uns gekommen ist. Er hat in Leipzig Englisch und Chinesisch studiert und hat dann sehr lange in China gelebt als Dolmetscher, hauptsächlich für die DDR-Botschaft damals und auch für die DDR-Handelsvertretung in China. Und in den 70er und 80er Jahren hat er dann in Berlin an der Humboldt-Universität unterrichtet und eben Chinesisch Dolmetscher Übersetzer ausgebildet. Diese Kinderwissenschaftsabteilung gibt es aber, glaube ich, nicht mehr.
Abgewickelt.
Und er ist seit 1982 Übersetzer für zeitgenössische, vor allem chinesische Belletristik. Er leitet Workshops für chinesische Literaturübersetzer an verschiedensten Orten, verschiedensten Städten. Er hat 2007 erhalten den Staatspreis für besondere Verdienste um die chinesische Literatur im Ausland von der chinesischen Regierung. In einem Interview, das ich online gefunden habe, hat er die Zeit vor der Frankfurter Buchmesse, die 2009 China als Schwerpunkt hatte, sehr intensiv für sie gewesen ist. Ich möchte nicht die Namen der chinesischen Autoren und Autorinnen vorlesen, nicht übersetzt haben. Ich habe es da stehen, aber ich würde es ganz verwundern, das würde mir leid tun. Und ja, er wird sprechen über Wok und Fang, chinesische Küche und deutschen Text. Sehr schön.
Ja, danke schön. Ich möchte beginnen mit einem Zitat, was ich in der Zeit vor, ich glaube, 14 Tagen gefunden habe. Überall auf der Welt sterben Sprachen aus und leider, leider gehört auch Chinglish dazu. Welchen Ausländer freut es nicht, wenn das beliebte Umwa-Di-Ding, das scharfe Hühnchen mit Erdnüssen, auf der Karte als Government Abused Chicken. Den Behörden aber ist Chinglish peinlich. Soeben hat die Pekinger Ausländerbehörde einen Übersetzungsführer der chinesischen Küche veröffentlicht, der die höchstoffizielle Version von 2158 Gerichten präsentiert. Tongzhi etwa, bestehend aus jungen, um nicht zu sagen jungfräulichen Hühnchen, heißt fortan nicht mehr Chicken without sex, sondern Spring Chicken. Ein bisschen schade ist das schon. Was wäre es für eine Freude, auf das Wood Moustache Meat zu warten, das Fleisch mit dem Holzschnurrbart, nur um zu entdecken, dass es sich um Schweinefleisch mit Eiern und Pilzen handelt. Soweit die China-Korrespondentin der Zeit in einer Mail, die haben so auf der Seite 3 oder so irgendwie ein Mail aus, nicht? Und dann kommt so was Vermischtes irgendwie. Das passt wunderbar in mein Thema. Ich glaube, ich habe fast den Verdacht, mancher Übersetzer würde es begrüßen, wenn es nicht nur eine englische Version dieses Übersetzungsführers für chinesische Gerichte gäbe, obwohl ich gar nicht weiß, wie die Qualität so beschaffen ist, sondern auch eine deutsche. Denn die Wiedergabe kulinarischer Termini, wir haben es eben schon an vielen Beispielen gehört, von diesen Austriakismen, ist doch eine ziemlich schwierige Aufgabe, zumal für jemand, der sich in dieser Materie nicht sehr gut auskennt, sei es, weil ihm das Interesse dafür fehlt oder auch die notwendige eigene kulinarische Erfahrung. Daher auch der etwas durchaus polemisch gemeinte Titel meines Vortrags: Im Wok gerührt und in die Pfanne gehauen. In der schönen Doppelbedeutung dieses Ausdrucks, in die Pfanne hauen. Viele Übersetzer, fürchte ich, hauen nämlich die chinesischen kulinarischen Termini tatsächlich in die Pfanne, ohne es zu wollen. Ich werde darauf im Einzelnen eingehen. Frau Secher hatte mich gebeten, oder hatte angefragt bei mir, ob ich über meine eigenen kulinarischen Erfahrungen in China und über die chinesische Küche und über die Behandlung von chinesischen Gerichten in der Literatur, in literarischen Texten reden könne. Das ist natürlich so etwas, wenn man das machen will, wie die Quadratur des Kreises, denn da könnte man ja einen ganzen Tag drüber reden, aber ich will es immerhin versuchen, nicht? Ich beginne mit meinem eigenen ersten Kontakt mit der chinesischen Küche. Das war lange vor ihrer Zeit, 1957, als meine chinesische Lehrerin in Leipzig zum Neujahrsfest alle Kommilitonen und auch natürlich mich zu sich nach Hause eingeladen hatte, um Jiaozi zu falten und so zuzubereiten. Das sind diese kleinen maultaschenähnlichen Teigtaschen, die man vielleicht inzwischen schon als Jause auch in Texten lassen kann für Deutsche. Ich habe sie jedenfalls schon gefunden, weil sie immerhin so ein kleines bisschen bekannt geworden sind, so als typische Neujahrsspeise der Chinesen. Ich wurde Jahrzehnte später daran erinnert, an diese erste Erfahrung mit der chinesischen Küche, als ich einen Essay von Yu Hua, einem chinesischen Megaseller-Autor, zu übersetzen hatte. Das wird jetzt im Herbst erscheinen. Darin schreibt er: Ich bin im Süden Chinas aufgewachsen, wo Jahr aus, Jahr ein, Tag aus, Tag ein, immer nur Reis auf den Tisch kommt. Mit Weizenmehl zubereitete Gerichte wie Baozi und Jiaozi galten in meiner Kindheit als purer Luxus. Nur zu Festtagen durften wir darauf hoffen. An solchen Tagen kam mein Vater mit einem Beutel Mehl in der Hand nach Hause. Das Mehl ist da, rief er dann, wenn er zur Tür hereintrat. Dieser Ruf gehört zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen. Zum Festtagsritual gehörte die Frage, rat mal, was es heute gibt, Baozi oder Jiaozi? Antworten konnte ich darauf nicht gleich. Erst wenn ich sah, dass mein Vater Hefe in den Teig gab, die Schüssel aufs Bett trug und in meine Steppdecke einwickelte, wusste ich, Baozi war es. Tat er keine Hefe dazu und holte er stattdessen gleich die Schüssel mit der fertig gewürzten Füllung, dann war klar, dass es Jiaozi geben würde. Mit Jiaozi also und im folgenden Jahr auch mit Baozi war ich schon von meinem Studium her vertraut, aber ansonsten gab es in dem kulinarischen Entwicklungsland, das die Deutsche Demokratische Republik damals war und im Großen und Ganzen auch bis zum bitteren Ende 1989 geblieben ist, kaum Kontakt mit der chinesischen Küche, denn China-Restaurants, in denen man heutzutage aller Orten in Deutschland oder auch in Österreich Peking-Suppe, Schweinefleisch süß-sauer und dergleichen Köstlichkeiten mehr bestellen kann, praktischerweise meist ohne das Gericht selbst zu benennen, Nummer 49, Nummer 123 tut es ja auch, ne? Diese China-Restaurants, also die fehlten in der DDR fast vollständig, ebenso wie die Möglichkeit privater Kontakte mit Chinesen, die einen vielleicht mal zu sich nach Hause hätten einladen können. Dann, als ich 1961 als blutjunger Anfänger meine lebensreiche Tätigkeit an der DDR-Botschaft als Dolmetscher dort in Peking aufnahm, da erblickte ich schon am allerersten Tag vor dem Botschaftsgelände, damals noch mitten in Peking in der Dongjiaminxiang, 5 Minuten vom Tiananmenplatz, also von dem Platz des himmlischen Friedens entfernt, Menschen auf den Seidenbäumen, die dort die Reifen, das war im September, die dort die Reifen schoten, die Früchte pflückten, und ich fragte dann meine Kollegen, was das zu bedeuten habe, und da sagten sie, ja, die wollen die essen. Die wollten sich zu irgendwas Essbarem verzaubern. Das war ein regelrechter Schock für mich, denn die fürsorglichen Medien der DDR hatten es geflissentlich versäumt, uns einfachen Bürgern mitzuteilen, dass China sich damals schon seit 2,5 Jahren in einer verheerenden Hungersnot befand, die Naturkatastrophen und diese ebenso katastrophale maoistische Misswirtschaft über die Menschen gebracht hat. Unter diesen Umständen hatte es durchaus auch etwas Obszönes, möchte ich fast sagen, dass ich wie die damals noch ganz wenigen Ausländer in der chinesischen Hauptstadt selbst in dieser schlimmen Zeit in den für uns zugelassenen Restaurants, das waren ja bei weitem nicht alle, zumindest die gängigen Standardgerichte genießen konnte. Andererseits war damals dieses Auswärtsessen so ziemlich die einzige Freizeitbeschäftigung, die mir als jungen Menschen überhaupt offen stand, sodass ich, neben Pekingoper übrigens, da durfte ich auch gerne hingehen, habe ich auch gemacht. Die Kontakte zwischen den, das müssen Sie wissen, die Kontakte zwischen den Ausländern und den Chinesen waren damals aufgrund dieser Animosität zwischen China und dem Sowjetblock, darunter also auch der DDR, auf ein absolutes Minimum reduziert. Man durfte also privat überhaupt nicht mit Chinesen reden, auch von denen ging das aus. Also es waren keinerlei Kontakte möglich, nicht? Also eine ganz furchtbare Situation. Meine Begeisterung für die Vielfalt und für den Wohlgeschmack natürlich der kulinarischen Köstlichkeiten, die ich nach und nach kennenlernte, ich sage Ihnen gleich wie, also in den Restaurants und auch auf andere Weise, wurde sozusagen auf eine wissenschaftliche Grundlage gestellt, als ich im Winter 1962 und danach noch einmal im Winter 1963 die Aufgabe bekam, bei Kochkursen zu dolmetschen, die der Koch unserer Botschaft abends nach Feierabend für die ansonsten auch mit nichts weiter Sinnvollem beschäftigten Diplomatengattinnen durchführte. Die sprachen natürlich nicht Chinesisch und ich sollte da nur also dolmetschen. Ich fand das furchtbar an sich, da auch zwischen all diesen Damen dort zu sitzen. Nicht? Also die Damen saßen zu beiden Seiten eines länglichen Tisches. Der Koch, Launier, saß an der Stirnseite oder stand an der Stirnseite und erzählte, was er da machte. Die Damen unterhielten sich auf das Angeregteste untereinander und ich übersetzte unverdrossen, nicht? Und Ho Jelienpi, wie die Chinesen sagen, mit ganz dicker Gesichtshaut, ohne mir etwas anmerken zu lassen, dass also diese Menschen gar nicht auf mich hörten, geschweige denn auf den Koch hörten, nicht? Den der sowieso nicht verstand. Und es lernte auf die Art nur einer etwas bei der ganzen Dame. Und das war ich. Ich begriff also bei dieser Gelegenheit, warum die chinesische Küche als eine der raffiniertesten der Welt gibt und lernte durch eigene Anschauung dann auch die wichtigsten Küchengeräte kennen und auch den Gebrauch, den sachgerechten Gebrauch, also den Wok mit dem kegelförmig gerundeten Boden, nicht, diesen Topf, das heißt nichts anderes als Topf, dieser Ausdruck Wok, nicht, das ist die kantonesische Aussprache des hochchinesischen Wortes Guo, also Kochtopf. Und der hat eben diesen typischen runden Boden, weil man ihn so in die Feuerstelle hineinhängen kann und die für sehr viele Gerichte notwendige intensive Hitze am Topfboden erhält. Ja? Deswegen ist es immer schlecht, wenn man eine Elektroplatte hat. Ja? Aber da gibt es Tricks. Dann gibt es ja auch den Hackklotz. Nicht? Das ist auch ein wichtiges Ingredient des chinesischen Kochens, möchte ich sagen. Dann ein großes Hackbeil und ein kleines Schneidbeil, das muss man auch kennen und beherrschen und anwenden, sachgerecht. Ja. Dann diverse Dämpfkörbe aus Bambus oder auch nicht aus Bambus und so weiter und so fort. Und der Launier, also unser lieber Koch, der belehrte uns, dass alle Ingredienzien eines Gerichts die gleiche Form zu haben. Also entweder sollte es sich um Würfel handeln oder um Scheiben oder um Stifte oder um Streifen, auf alle Fälle in der gleichen Form. Das müssten Sie mal den Köchen in den China-Restaurants bei Gelegenheit unterjubeln. Nicht? Die würden Sie ganz verständnislos angucken. Die wenigsten können nämlich kochen. Beziehungsweise wenn Sie kochen, dann können Sie so ein bisschen Hausmannskost fabrizieren. Aber mit solchen Feinheiten halten Sie sich gar nicht auf. Nicht? Das weiß kein Deutscher zu würdigen. Nicht? Außerdem würde denen das gar nicht schmecken. Es muss süß-sauer sein mit viel guter Bratwurst und so weiter. Gut, ich will nicht zu polemisch werden. Ja? die einheitliche Konsistenz hat nämlich nicht nur was mit dem Aussehen zu tun, sondern auch mit dem richtigen Garpunkt. Nicht? Dadurch, dass es alles die gleiche Form hat, die gleiche Größe hat, kann man den Garpunkt auch genau einstellen. Und darauf kommt es eben sehr an bei chinesischen Gerichten. Ja? Da kann man das so regulieren. Was hat uns noch beigebracht damals? Die wichtigsten Garmethoden. Nicht? Also klar konnte ich kochen, meine Mutter konnte nicht kochen, die konnte nur garen. Leider. Aber ich habe es überlebt, wie Sie sehen. Nicht? Und sie hat dann auch später noch immer, wenn ich bei ihr zu Gast war, mit meiner Frau zusammen, hat sie immer gesagt, ach, ihr mögt es doch immer so gerne ein bisschen scharf gewürzt und stellte Pfeffer und Salz auf den Tisch. Also diese wesentlichen Garmethoden, das sind also, die Chinesen sprechen von Chao, das ist das sogenannte Pfannenrühren, ein neu geprägter Ausdruck, der sich viel in den Kochbüchern jetzt findet, gab es früher gar nicht. Nicht? Ich habe immer ziemlich rumgelaviert, weil ich diesen Ausdruck gar nicht kannte, aber das ist ein genialer Einfall gewesen, das nur so zu prägen, dieses Wort Pfannenrühren. Nicht?
Ja, finde ich schon schön.
Die haben natürlich das französische Sauté, nicht? Das ist was Ähnliches. Also ganz kurz in der.
Ja, wie sich das. So, mit der Hand schwenkt.
Ja, schwenken war gut, es ist schwenken, aber gut, die Chinesen helfen mit dem Kochlöffel ein bisschen nach. Nicht? Aber das Prinzip ist dasselbe, dass also das Kochgut bewegt wird. Nicht? Naja, natürlich gibt es auch Jar, das Frittieren. Dann gibt es das Braten natürlich, was wir am besten beherrschen, glaube ich. Dann gibt es auch Dun, das ist Schmoren, das entspricht dem deutschen Schmoren ziemlich genau. Und Dämpfen natürlich, das Dämpfen ist auch sehr verbreitet in China. Das sind aber nur die wichtigsten Garmethoden, die wir so haben. Sozusagen, en passant erfuhr ich dann auch, dass es also nicht die chinesische Küche gibt, sondern mindestens vier chinesische Küchen, Regionalküchen. Ne? Und zwar, renne ich hier offene Türen ein wahrscheinlich, aber ich sage trotzdem, die nördliche Küche mit Peking, Provinzen Hebei, Shaanxi, bis hin zu Shandong, wobei Shandong oft als eine eigene Küche noch bezeichnet wird. Typisch da sind also diese besagten Jause und Bause, also Mehlspeisen im weitesten Sinne, nicht? Und Nudeln, viele Nudeln, Hefeklöße, das heißt also Germknödel, nicht? Und andere solche Weizenmehlprodukte. Aber auch sehr abwechslungsreich gewürzte Fleischgerichte und Fischgerichte. Das ist die nördliche Küche. Dann haben wir die ostchinesische Küstenküche mit Shanghai und den Provinzen Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Jiangxi und Fujian zum Beispiel, um das mal so ein, für diejenigen, die mal eine China-Reise gemacht haben, die ostchinesischen Küstengebiete etwa. Dort steht also Reis das Grundnahrungsmittel dar, Mehl gibt es auch natürlich und Nudeln auch, das im Zuge der Globalisierung und auch der innerstaatlichen Globalisierung egalisiert sich das ja leider Gottes sowieso heutzutage alles. Nicht? Und die regionalen Unterschiede gehen mehr und mehr verloren. Also das beklagen selbst chinesische Küchenkritiker, dass man in jedem Lokal heute aus jeder Provinz authentischste Spezialitäten von JPD essen kann, bestellen kann, was natürlich also alles auf Kosten der Authentizität geht, zum Brecher. Dann haben wir die Binnenküche westchinesischen Binnengebiete. Achso, die Küstengebiete natürlich, da gibt es viel Fisch und viel Gemüse. Das ist sehr typisch. Eher milde gewürzt, aber sehr abwechslungsreich. Sehr lecker. Die Binnengebiete entlang des Yangtze-Jiang, der so in Zentralchina ja so die Nord-Süd-Grenze sozusagen, die Grenze zwischen Norden und Süden markiert, das sind immer ziemlich scharf gewürzte oder mindestens stark gewürzte Gerichte und Feuertöpfe und solche Dinge. Ne? Und dann gibt es noch die südchinesische Küche mit dem Zentrum Canton, Provinz Guangdong. Das ist vielleicht unter Feinschmeckern die am bekannteste, die bekannteste Küche, weil es auch eine sehr abwechslungsreiche Küche ist und dem europäischen Geschmack besonders entgegenkommt. Ja, an diese eben erwähnten Botschaftskochkurse musste ich denken, als ich Anfang der 1990er Jahre einen Roman Der Gourmet von Lu En Fu zu übersetzen hatte für den Diogenes Verlag in der Schweiz. Wie der Titel schon andeutet, spielt darin das Essen, spielt der Geschmack, spielt der Geruch der Gerichte, spielen die Rezepte, also die Zubereitung, eine ganz dominierende Rolle. Das Besorgen der Lebensmittel, der Nahrungs-, also der Zutaten, nicht? Die Zubereitung und so weiter. Und das alles vor dem Hintergrund der Kulturrevolution. Also es ist kein so sehr oberflächlicher Roman. Wie gesagt, also Ulrich Wickert hat mir einen großen persönlichen Gefallen und dem Diogenes Verlag einen großen persönlichen Gefallen getan, als er damals noch in den Tagesthemen, als er das moderierte, da hat er doch am Ende immer gesagt, ach, und was ich auf meinem Nachttisch zu liegen habe, das ist im Moment ein kleiner, feiner Roman aus China, Der Gourmet. Und das hat den Verkauf natürlich gut aufgeholfen, nicht? Und hat dazu beigetragen, dass sie also bis heute so jährlich, was weiß ich, 200 Euro oder so vom Diogenes Verlag als freiwillige Aufbesserung des ja immerhin üblichen Festhonorars für Übersetzer, nicht, was ich damals schon eingesteckt hatte, bekomme. Gut. Also ich musste an dieses Buch, an die Übersetzung dieses Buches denken, weil ich musste bei der Übersetzung dieses Buches an die Botschaftskurse denken, weil darin eine Passage vorkommt, wo der Protagonist Zhu, also dieser Gourmet eben, nach dem Ende der Kulturrevolution den Angestellten eines bekannten Restaurants in der ostchinesischen Touristenstadt Suzhou wieder beibringen soll. Er als Gourmet soll den Köchen, die also durch die Kulturrevolution völlig versaut sind, möchte ich mal ganz leger sagen, ja, denen soll er beibringen, wie man richtige Suzhouer Gerichte kocht. Und zu ihrer Überraschung hat er zunächst über etwas ganz Banales geredet, scheinbar Banales, nämlich über das Salzen, über das richtige Salzen. Es heißt dort, abgesehen von Süßspeisen kommt es am meisten auf das richtige Salzen an. Wenn man die Fischlungensuppe zu salzen vergisst, schmeckt sie fad und labbrig, eben noch nichts. Ein wenig Salz und die Fischlunge ist schmackhaft, der Schinken würzig, das Wasserschildgemüse sämig, der Bambus knackig. Salz bringt den Eigengeschmack der Speisen zur Geltung, hat aber selbst keinen Geschmack, vorausgesetzt es wird richtig dosiert. Für das Salzen gibt es allerdings keine festen Regeln, sondern man muss die Umstände berücksichtigen. Die ersten Gerichte zu Beginn eines großen Banketts müssen kräftiger gesalzen sein, sonst schmeckt es den Leuten nicht. Warum? Weil sie gerade zu essen angefangen haben. Da ist ihr Gaumen noch neutral und der Körper braucht Salz. Danach aber müssen die Gerichte allmählich immer weniger gesalzen werden. Angenommen, zu dem Bankett gehören 40 Gänge. Üblich. Dann wird der letzte Gang, die Suppe, praktisch salzlos serviert. Und dennoch schmeckt sie den Gästen, weil nach all den anderen Gängen und all dem vielen Alkohol der Sättigungsgrad in Bezug auf das Salz erreicht ist und der Körper vor allem nach Wasser verlangt. In dieser Situation schmeckt sogar Wasser mit ein bisschen Glutamat wie eine kräftige Suppe. Soweit ein erster kleiner Ausschnitt aus Lu's Roman, auf den ich im Folgenden noch zurückkommen werde. Als Dolmetscher nahm ich während meiner Tätigkeit an der Botschaft in Peking an unzähligen Banketten teil. Wirklich kein Vergnügen, glauben Sie mir das. und kann in der Rückschau die Salzphilosophie des Gourmets Dusière nur bestätigen. Man denke übrigens nicht, dass die vielen Esseneinladungen, in deren Genuss ich als notwendiges Anhängsel meines der Sprache, keiner Sprache mächtigen Dienstherrn gekommen war, ein ungetrübtes Vergnügen war. Im Gegenteil, in der damaligen komplizierten politischen Situation in den 60er Jahren, also Anfang, Mitte der 60er Jahre, ging die oftmals geradezu giftige Auseinandersetzung zwischen Gastgebern und Gästen sogar bei Tisch weiter, obwohl das in krassem Gegensatz zu der einer Mahlzeit eigentlich zugedachten Hauptfunktion stand. Denn traditionell werden in China gerade fremde Menschen, Shangren, wie die Chinesen sagen, wörtlich rohe, das heißt also nicht gekochte Menschen, Shangren, Fremde. Gerade deshalb werden die ja zum Essen eingeladen, um sie so auf diese Weise in den Kreis der vertrauten und befreundeten Menschen, der garen Menschen, Shuren, wörtlich übersetzt, aufzunehmen. Ne? Hieran erkennt man aber schon, allein schon an dieser Wortwahl, ja, was für eine große soziale Rolle das Essen im Gefüge der chinesischen Gesellschaft seit je und bis heute gespielt hat. Zumal aufgrund des ziemlich ungünstigen Verhältnisses von landwirtschaftlicher Nutzfläche und überhaupt zur Verfügung stehender Fläche, nicht nur ein ganz geringer Teil der riesengroßen Fläche Chinas ist landwirtschaftlich nutzbar. Das Essen und die Versorgung mit Essen niemals etwas Selbstverständliches war. Selbst heute ist das noch so. Lassen Sie sich nicht täuschen von den Glitzerbildern aus den großen Städten, die so im Fernsehen über die Bildschirme flimmern. Also 80% der Chinesen leben auch heute noch auf dem Land und denen geht es auch heute noch zum Teil ganz dreckig, muss man so sagen. Bis in die jüngste Vergangenheit war, das ist ganz bezeichnend, die Frage, Nichigoma, hast du schon gegessen? Eine ganz gängige Grußformel. Und das war keine Selbstverständlichkeit. Also es ist kein Wunder, dass unter diesen Bedingungen die Beschaffung der vielfältigen Zutaten, alles muss in China immer möglichst frisch sein, nicht? Also nicht in die Tiefkultur gehen und das rausziehen. Und dann die Zubereitung dieser Zutaten, dass alles das eine ganz große Rolle spielte und mit viel Aufmerksamkeit und viel Liebe, möchte ich sagen, gehandhabt wurde. Ein chinesischer Autor, der über die Psyche der Chinesen geschrieben hat, konstatiert, dass oft ein Fünftel jedes Tages für Gaumenfreuden aufgewendet wird. Ein Fünftel jedes Tages. Ne? Und dass die Menschen ich finde, dass unter diesen Umständen die Menschen eine so raffinierte und einmalig abwechslungsreiche Kochkunst geschaffen haben, das ist eigentlich kein Wunder, denn das war etwas Kostbares, das Essen. Nicht? Also man warf nicht schnell etwas hinein, sondern das wurde ja zelebriert und wird auch heute noch zelebriert, wenn man es ernst nimmt. Manche jungen Chinesen aber sind auch sehr globalisiert inzwischen. Kennzeichnend für diese chinesische Kochkunst ist Harmonie. Die chinesische Regierung will ja immer Harmonie in der Gesellschaft herstellen, nicht? Also es wird das Harmoniestreben. Ich will nicht politisch werden hier. Wir bleiben bei der Kochkunst. In der Kochkunst will man die fünf Geschmäcker, die die Chinesen unterscheiden. Also süß und sauer, bitter, scharf und gewürzt. Das heißt also stark bzw. schwach gewürzt. Das ist also ein Geschmack. Diese fünf Geschmäcker möchte man gerne in eine harmonische Verbindung bringen. Ähnlich so, wie sich in diesem Taiji-Diagramm, was Sie alle kennen, das Weibliche und das Männliche, das Dunkle und das Helle so miteinander verbinden. Im Weiblichen findet man einen Punkt Männliches, im Männlichen findet man einen Punkt Weibliches in diesem Diagramm. Nicht? Das kennen Sie alle, ja, diesen Kreis mit der Mittellinie. Und zwar macht man das, indem man die Speisenfolge auch so zusammenstellt, dass eine solche Harmonie, wenn nicht erreicht, aber zumindest angestrebt wird. Nicht? Also kurz gebratenes rotes Fleisch zum Beispiel, Chili, Ingwer, Zwiebel, Sojasauce, größere Bratenstücke, Huhn und Erdnüsse, solche Dinge, die werden dem männlichen Bereich zugeordnet als die groben Sachen. Ja? Dem weiblichen Yin werden eher solche Gerichte wie Salat, Fisch, Haarkrebse, Wasserkastanien, Sellerie, Bambussprossen, Tee, die meisten Früchte, sowie alle gedünsteten und gedämpften und pochierten Speisen zugeordnet. Manchmal geht das gar nicht so eindeutig, dass man die Gerichte einem der beiden Pole so zuordnen kann. Deswegen stehen zwischen dem Yin und Yang, jetzt wird es immer ein bisschen metaphysisch, aber vielleicht sind unter Ihnen so ein paar esoterisch angehauchte Kolleginnen oder Kollegen. Deswegen stehen zwischen dem Yin und Yang der Nahrung die sogenannten fünf Energien. Kalt, heiß, warm, kühl und neutral. Das sind die fünf Energien. Und chinesische Menüfolgen werden bis heute ziemlich exakt nach diesen Prinzipien, den Prinzipien der Harmonie, diese fünf Geschmäcker, die fünf Energien, fünf ist eine übrigende Zahl, ne? Zusammengestellt. Und, bleibt mal, kommt mal, die dritte fünf. Das Ganze wird im Zusammenhang mit den fünf Elementen gesehen. Die fünf Elemente, Sie nicken begeistert, ja, Sie haben also sowas schon mal gehört. Ich sage ja, ich renne hier offene Türen ein, aber umso besser, nicht? Dann sind wir verständnisinnig, oder wie sagt man so schön, ja? Die fünf Elemente sind dann also Holz, Erde, Feuer, Metall und Wasser. Für diejenigen, die davon noch nie was gehört haben. Aber Sie können es auch wieder vergessen. In den China-Restaurants, also ich glaube, Sie würden nur den Kopf schütteln, wenn Sie sagen, ich möchte jetzt also eine Speisenfolge nach den fünf Elementen. Ich möchte gerne ein bisschen betont Feuer haben oder so etwas. Ja. No way. Also, diese Grundprinzipien, aber um da ein bisschen ernst wieder zu werden, gehören zu den Grundprinzipien der chinesischen holistischen Philosophie. Also die den Menschen als, und seine Umwelt als Ganzes betrachtet. Holistisch. Das ist ein Grundprinzip sowohl des Konfuzianismus als auch des Daoismus. Die beiden, überhaupt die chinesischen philosophischen Richtungen, sind ja nie so ganz rein zu bekommen. Die sind immer irgendwie miteinander verbunden. Wenn man Chinesen heute nach ihrer Religion fragt, bist du Buddhist, bist du Daoist, dann überlegen die erstmal eine Weile. Nicht? Denn so einfach, so eindeutig ist das gar nicht. Nicht? Meistens sind sie gar nicht. Oder nur sowas, so Spielreligion, würde ich das sagen. Wenn man heute die jungen Leute im Tempel sieht, so, nicht, die machen es, die haben zwar alle wieder das sogenannte Beten gelernt, das buddhistische Beten, nicht, aber sie beten genauso gut zu einer daoistischen Gottheit wie zu einer buddhistischen Gottheit. Nicht. Wichtig ist, lass mich die Prüfung bestehen, lass mich einen guten Mann finden und so weiter. Nicht. Also, dieser holistischen Philosophie zufolge werden Essen und Trinken als gleichermaßen wichtig für Körper und Geist betrachtet. Und das ist auch mit ein Grund dafür, dass zwischen Essen, Trinken und chinesischer traditioneller Medizin, TCM, ein ganz enger Zusammenhang besteht. Chinesische Gastgeber wissen sehr oft genau, wofür die einzelnen Speisen, die sie einem servieren, gut sind. Sie sagen einem, das ist hierfür gut für Niere oder du hast einen hohen Blutdruck, da nimm mal ein bisschen mehr hiervon und so weiter. Nicht? Gerne wird auch, besonders gerne, wird auch auf Potenzsteigerung hingewiesen. Nicht? Das sind dann auch diverse Gerichte, die, also sagen wir mal, Rinder, Knorpel, nee, ja, Rinderknorpel haben sie uns immer serviert mit verständnisvollem Zwinkern. Ne? ich habe erst in wirklich in reifen Jahren dann mal gehört, was sich dahinter wirklich verbirgt, nämlich Rinderpenis. Sehr potenzsteiger. Ich habe 3 Kinder. in dem Maße, wie ich im Laufe der Zeit, jetzt komme ich zu dem eigentlichen Thema Literatur, aufgemerkt nur denn, in dem Maße, wie ich als Gourmet den Besonderheiten der Speisen mehr und mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden begann, habe ich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit darauf verwendet, zu beobachten, wie Übersetzer mit Essen und Trinken umgegangen sind in ihrer Übersetzung chinesischer Texte. Also was Sie mir hier vorhin unfairerweise gesagt haben, wie man grünen Veltliner in Chinesisch übersetzt, das ist nicht mein Thema. Ich übersetze nicht aus dem Deutschen oder Österreichischen ins Chinesische, sondern ich übersetze oder ich betrachte hier nur die andere Richtung, nicht? Das ist selbstverständlich, seriöserweise, ja. Gut, ich war wirklich überrascht, wie detailliert sich schon in ganz früher Zeit chinesische Philosophen, Literaten, Dichter mit dem Thema Essen, Trinken befasst haben. Das ist schon bei Konfuzius zu finden. Da findet sich ein langer Passus. Darf ich Ihnen den zitieren? Also vielleicht ist es doch interessant. Er, Konfuzius, hatte nichts gegen sehr feinen Reis und klein gehacktes Fleisch. Nicht meine Übersetzung hier, es ist eine veröffentlichte Übersetzung, die ich nicht sehr gut halte, aber egal. Also, er hatte nichts gegen sehr feinen Reis und klein gehacktes Fleisch. Reis, der übel schmeckte, sauer geworden oder schimmelig war, verdorbenen Fisch und altes Fleisch, alles das aß er nicht. Wenn eine Speise ihr normales Aussehen verdächtig verändert hatte, aß er nicht. Wenn sie übel roch oder wenn sie nicht gar war, aß er nicht. Er aß nur, was der Jahreszeit entsprach. Stammte etwas von Tieren, die nicht nach der richtigen Art geschlachtet und verkleinert worden waren, aß er davon nicht. Wenn ein Gericht nicht mit der dazugehörigen Soße serviert wurde, aß er nicht. Selbst wenn er viel Fleisch nahm, er nahm niemals so viel, dass es mehr als der Reis war, zu dem es gegessen wurde. Nur beim Wein setzte er sich kein bestimmtes Maß. Er ließ es aber nicht so weit kommen, dass ich seinen Geist verwirrte. Hübsch, ne? Ja. Apropos Wein. Unter Wein, unter Jo, wie die Chinesen sagen, unter diesem Wein, also das heißt Wein im ganz allgemeinen Sinn, Jo, wird in der chinesischen Sprache jedes alkoholische Getränk subsumiert. Deswegen schreiben unbedarfte Übersetzer kritiklos immer von Wein. Nicht? Und der geneigte deutsche Leser wundert sich, woher haben die Chinesen damals schon Wein gehabt? Das haben sie nämlich erst seit dem 7. Jahrhundert. Wein, wie wir ihn kennen, nämlich Traubenwein, ja, haben sie seit dem 7. Jahrhundert. Und davor gab es Schnaps, sehr wohl und nicht zu knapp. Aber ja, gut, also diesen Jo, hochprozentigen Hirseschnaps, das staunte, oder auch Bier. Ja. Also die chinesischen Lyriker, Li Taibei, Litabai, sagen Sie manchmal, Litabor, das weiß er auch, nicht? Also Libai, ja, ja, gerne. Hm. Wir haben verschiedene deutsche Bezeichnungen dafür. Diese Lyriker, also wie er, die waren alle besonders trinkfest und haben schöne Gedichte geschrieben über den Wein. Aber ich muss mir das leider hier versagen, darauf zu zitieren, das würde zu weit führen. Ich kann auch auf den Tee gar nicht so weit eingehen. Es gibt den sogenannten Tee-Klassiker, Cha Jing, von dem sogenannten Tee-Heiligen, einem gewissen Lu Yu. Der hat auch in der Tang-Zeit, also vor 1600, 1700, 800 Jahren gelebt und geschrieben. Nicht? Und seitdem berufen sich alle Autoren immer auf diese beiden. Aber da fehlt mir leider hier die Zeit, um näher darauf einzugehen. Es gibt aber auch andere Dichter späterer Jahre, die in ihren Werken das Thema Essen und Trinken sehr stark thematisiert haben, weil sie nämlich nicht nur ausgezeichnete Dichter oder Schriftsteller waren, sondern auch Gourmets. Nach einem von ihnen, zum Beispiel Su Dong Po, aus der Sung-Zeit im 11. Jahrhundert, wurde sogar ein Gericht benannt. Dong Po Ro heißt das. Das kennt jeder Chinese. Das ist in so kleinen Tontöpfchen geschmortes Bauchfleisch vom Schwein. Sehr, sehr delikat, rot geschmortes Fleisch à la Su Dong Po, würde ich das bezeichnen, nicht, wenn ich das übersetzen hätte.